Wenn wir von Digitalisierung sprechen, sind wir ganz schnell auch bei dem Thema des Digital Leadership und neuen Arbeitsformen, bekannt unter New Work. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders, Christiane Wiesbeck-Brandes im Podcast zu Gast zu haben. Christiane ist Innovationsexpertin und gibt Denkanstöße für neue Formen der Führung und der Zusammenarbeit. Als Buchautorin hat sie darüber auch zwei Werke geschrieben, in 2017 und 2018, über die wir natürlich auch reden werden. Ich verrate es schon mal, diese Podcast-Folge fällt etwas aus dem Rahmen, weil wir nicht hauptsächlich über digitale Tools sprechen, sondern mehr über die Bedeutung und Definition von Digital Leadership, welche Missverständnisse über die Definition von Digital Leadership herrschen und welche Herausforderungen und Disruptionen Menschen und Unternehmen im 21. Jahrhundert zu bewältigen haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Tooltime-Podcast. Hallo Christiane, herzlich willkommen in meinem Tooltime-Podcast.
Hallo Son.
Wir reden heute über Tools. Was hast du uns mitgebracht?
Naja, ich hatte ja im Vorfeld gefragt, ob ich überhaupt kommen darf, weil ich ja im Moment sehr auf Offline-Tools stehe, gar nicht so sehr digital. Wir haben uns zwar im Digitalen kennengelernt und mit digitalen Themen, aber da ich ja so viel Beratung mache zum kulturellen Verändern von Unternehmen, bin ich doch immer sehr stark wieder in diesem haptischen unterwegs. Und deshalb haben wir beide über zwei Tools hauptsächlich gesprochen. Das eine ist die Digital Leadership Canvas. Das ist also eine Canvas, die hauptsächlich dafür da ist, wie man sich selber als Führungskraft durch Mindchange, Mindshift und durch andere Dinge auf die neue Zeit einstellen kann. Und ein Offline-Tool, was wir beide ganz toll finden, ist der Golden Circle von Simon Sinek.
Ja, und da freue ich mich sehr.
Und zwischendurch reden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen über das eine oder andere digitale Tool. Aber ich glaube, das ist eher so am Rande.
Kannst du vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die nicht ganz so digital sind, nochmal kurz erklären, was bedeutet denn Digital Leadership?
Genau, Digital Leadership übersetze ich inzwischen als Führung im digitalen Zeitalter, weil das ist so ein Begriff aus dem Amerikanischen, den ich so 2015 entdeckt habe und auch als eine der ersten in Deutschland so etabliert habe, zu meinem Leidwesen inzwischen, weil die meisten Leute immer fragen, ist das ein Tool, mit dem ich digital führen kann? So, nein, Digital Leadership ist einfach nur eine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, die gut in diese heutige Zeit passt. Und für mich die wichtigsten Kriterien sind immer, dass man als Führungskraft den Führungsmoment als Rolle begreift. Also es geht gar nicht mehr so sehr, dass ich jetzt eine tolle Position innehabe und mehr Geld verdiene als mein Team und es kontrolliere und vielleicht ein tolles Auto als Dienstwagen habe, sondern es geht schon darum, dass ich sehr teamorientiert arbeite, dass ich innovationsfördernd bin, dass es mir bewusst ist, dass die Welt sich stark ändert und hier auch mit meiner Arbeit, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass ich Menschen, die sehr modern, innovativ sind, natürlich darin unterstütze, das zu sein und die Menschen, die Angst haben, ein bisschen dabei helfe, über die Brücke in diese neue Zeit zu gehen. Das heißt, Digital Leadership ist für mich diese Mischung aus Innovation, Disruption, alte Zöpfe abschneiden, damit Platz für Neues ist, sozial kompetent sein, Vertrauen, Augenhöhe, die ganzen Themen. Und vor allen Dingen auch mutig in der Führung zu sein, weil viele Führungskräfte sich auch stark hinter ihren Positionen verstecken und auch gerade in großen Konzernen es auch gar nicht so klug ist, immer so hinter den Dingen zu stehen, die man macht. Also oft ist es da sogar geschickter, wenn man sich vielleicht ein bisschen versteckt und Berater oder andere Leute dann entscheiden lässt. Ja, und das Letzte ist für mich die Entschlossenheit, Dinge durchzuziehen, weil diese digitalen Veränderungsdynamiken, die wir erleben, die werden weitergehen. Es wird eher schlimmer werden und wenn wir uns einfach dem Ganzen verweigern, dann wird das nicht funktionieren. Und das ist für mich die lange Erklärung von Digital Leadership.
Wahnsinn, ja, danke schön. Du hast gerade was Spannendes gesagt, mutig sein in Führung. Was bedeutet das? Was hat das mit dem Digitalen zu tun und warum muss man mutig sein in der Führung?
Also für mich ist diese Herleitung immer so, dass wir durch die zunehmende Digitalisierung immer mehr Algorithmen und künstliche Intelligenzen haben werden, die uns das die Arbeiten, die wiederholend sind oder die, sagen wir mal, jetzt nicht so anspruchsvoll sind, dass wir die den automatisierten Tools überlassen können und dass wir Menschen theoretisch zumindest, dann mehr Zeit und Kapazitäten haben, um das zu tun, was die Menschen im Moment noch besser können als Maschinen, nämlich innovativ zu sein, kreativ zu sein und alle diese Dinge, die wir noch nicht digitalisieren und messen können. also wir sind sicherlich auf dem Weg dahin. Es gibt ja jetzt auch schon Startups, die sich damit beschäftigen, wie man Emotionalität messen kann oder wie man Diversität messen kann. Das wird vielleicht noch kommen, aber im Moment ist es so, dass diese ganzen kreativen Möglichkeiten, also alles das, was die, ich glaube, es die rechte Hirnhälfte macht, dass wir das mehr in den Fokus rücken und dass das nicht immer als Soft Skill auch da ist, sondern dass das jetzt wirklich eine ganz wichtige Sammlung von Eigenschaften und Fähigkeiten ist, die uns ganz, ganz stark eben von Maschinen unterscheidet.
Jetzt hast du ja zwei Bücher quasi zum Thema geschrieben, ne? Einmal Netzwerk schlägt Hierarchie 2017 und 2018 dann Fit Nu für New Work. Mein Gott, ich muss immer ganz genau sprechen, dass ich nicht New York sage. New Work, wie man in der neuen Arbeitswelt besteht. Ich hätte jetzt gedacht, du bringst mir als Tool irgendwie eine tolle Schreibsoftware mit oder ein Pencil, mit dem du handschriftlich dann doch auf dem iPad schreiben kannst. Wie hast du die Bücher geschrieben? Vor allen Dingen, wie schreibt man zwei Bücher in zwei Jahren?
Ja, genau. Also mein Tipp ist, Co-Autorenschaft macht sehr viel Sinn. Also ich habe ja beide Bücher jeweils mit einer Co-Autorin geschrieben, die ich mir auch beide ausgesucht habe. Und ich das große Glück auch hatte, dass das Konzept und das Exposé von mir kam. Das heißt, die beiden waren also auch beide so cool, dass sie das, was ich mir da ausgedacht habe, dann auch gut fanden, gesagt haben, okay, das finden sie toll, das machen sie gerne mit. Und ansonsten haben wir ehrlich gesagt relativ altmodisch mit Word-Dokumenten gearbeitet, die uns der Verlag zur Verfügung gestellt hat, also zumindest als Formatierung. Und dann haben wir halt uns das ganz altmodisch eingeteilt, wie, also wer was schreibt, und haben das dann also auch dann geshared und miteinander besprochen. Das heißt, eigentlich sind wir gar nicht so digital. Und wir haben auch mit keiner Diktierfunktion gearbeitet, mit keiner Übersetzungs-App, gar nicht. Und für mich, das liegt vielleicht auch daran, dass für mich Buchschreiben doch sehr stark auch was als kreativer Prozess ist. Und es geht stark um Denken und wie man was strukturiert. Und gerade bei Co-Autorenschaft auch, ob man dann sich einig ist. Und wenn man sich nicht einig ist, dass man gerade mit Hilfe der New Work Tools auch sehr achtsam miteinander umgeht. Also gerade meine zweite Co-Autorin Susanne und ich für Fit for New Work, wir haben ganz bewusst diesen ganzen New Work Kanon genutzt für unsere Zusammenarbeit und haben immer sehr stark darauf geachtet, dass es keine unausgesprochenen Missverständnisse gibt. Wir haben Feedbackrunden gefahren, Retos. Wir haben uns gegenseitig auch unterstützt, also mit irgendwelchen Lernprozessen, wenn sie was besser wusste als ich. Und wir haben also wirklich sehr wertschätzend sind wir miteinander umgegangen, auch wenn wir manchmal an manchen Stellen erstmal sagen, ah, die nervt mich jetzt aber und jetzt drängelt sie sich schon wieder nach vorne. Und dann haben wir uns das dann aber gegenseitig immer gestanden, wenn es so war. Und dann haben wir da was Gutes draus gemacht. Und das ist ganz wunderbar, weil ich mit beiden Co-Autoren bis heute total gut befreundet bin und ich jetzt festgestellt habe, dass es in der Buchwelt ganz selten ist. Das heißt, also es ging gar nicht so sehr um Tools, sondern es ging um die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und für mich war eben dieses wertschätzende, vertrauensvolle und auch immer davon ausgehen, dass die andere was Tolles beiträgt und dass ich mir sicher bin, dass es toll ist, gerade mit der Frau zu schreiben. Das war für mich eigentlich das viel größere Erlebnis.
Jetzt hast du ja quasi wieder was für mich Spannendes gesagt, was ich immer wieder beobachte. Je digitalisierter unsere Umwelt wird oder je digitalisierter Menschen auch arbeiten, desto mehr switcht es wieder um in so eine, in die Rückbesinnung auf, ich sag mal ja, alte Werte. Genau. Also wie du sagtest, Achtsamkeit, miteinander reden wirklich und nicht miteinander schreiben. Bevor wir da jetzt drauf eingehen, du hast noch gesagt, du hättest New Work Tools in der Zusammenarbeit mit deinen Co-Autoren genutzt. Kannst du die kurz beschreiben? Sind das die, ist das auch dein Canvas, das du in deinem Buch
das Buch in Kapitel gegliedert, wo es um bestimmte Fragen geht. Und in jedem Kapitel haben wir immer einen Prototyp, einen Menschen, der sich getraut hat, zu diesem Thema eine Heldenreise in die neue Zeit zu gehen. Und das erste, da gibt es zum Beispiel ein Kapitel über Methoden. Und dann habe ich auch gedacht, cool, dann reden wir doch mal mit Ministry, weil David und Andreas Ollmann, also unsere Gesprächspartner, das wussten wir, die haben ihre Kommunikationsagentur über mehrere Jahre transformiert. Und dachte ich, geil, jetzt kriegen wir ganz viele Methoden genannt. Und am Ende des Tages, nach diesen vielen Gesprächen, stellte sich heraus, da ging es auch hauptsächlich um Mindset. Und es gab ein paar Methoden, mit denen wir gesprochen haben, zum Beispiel Delegation Board, von Jürgen Apello, wo man eben, wenn man dann nicht mehr so chefig führen will, sondern eben auch Verantwortung delegieren will und die Teams mehr in die Selbstorganisation bekommen wird, dass es sehr sinnvoll ist, damit zum Delegation Board zu arbeiten, wo man genau definiert, welche Anteile von Tasks werden auf welchen Ebenen delegiert und welche Anteile bleiben vielleicht noch bei der Führungskraft, entweder vorübergehend oder für eine Weile. Und da in der Beziehung haben wir so ein paar Tools oder natürlich Design Thinking oder das Produkt Field, mit dem man neue Produkte entwickeln kann. Also sowas schon. Aber die meisten Tools, die wir so kennengelernt haben, waren eigentlich doch Tools, um sich selber zu reflektieren, wie gehe ich mit Arbeit um, was möchte ich wirklich, wirklich, wie gehe ich mit anderen Menschen um, welche Leadership-Stile verwende ich. Da haben wir mit Stefan Grabmeier gesprochen, als es da um Leadership ging. Der dann auch nochmal erzählt hat von seiner Haufe-Erfahrung, als er sich ja zum Geschäftsführer wählen lassen und dann auch wieder gewählt werden wollte und wie anstrengend das für ihn war, da halt auch immer zu responden und in seinen jeweiligen Teams dann auch immer die Rolle einzunehmen, die dann auch für ihn passend war und eben da nicht immer wieder in diese bossige Chefsituation zu verfallen. Und auch wie viel Kräfte das zehrt, divers zu sein und wie viel Zeit Kommunikation kostet und dass man die Zeit eben auch investieren muss. Und natürlich am Rande auch so ein bisschen, wie agil missverstanden wird. Also das Wort agil verwende ich fast gar nicht mehr, weil mich das auch so total nervt. Weil ich auch denke, dass man ohne agil zu sein gut Transformationen hinbekommt, weil dieser Begriff einfach immer mit Chaos und Durcheinander und wir machen das schon irgendwie gleichgesetzt wird. Das ist zwar falsch und ich weiß, es soll so nicht sein, aber in dem Kontext, wo ich unterwegs bin, ist das häufiger so. Und das finde ich dann auch ein bisschen anstrengend.
Ja, es wird häufig gesagt, wir sind ein agiles Team, was aber nichts anderes bedeutet. Wir haben keine Struktur, ne? Wir haben keine Organisation.
Ja, und vor allem haben sie keine Regeln. Und das ist das, was mich dann auch wieder besonders interessiert, weil viele Menschen denken, ja, New Work bedeutet, wir sitzen mal auf der Hollywood-Schaukel und mal in der Bar und zwischendurch arbeiten wir ein bisschen auf dem Laptop. Und es ist ja vielen Menschen gar nicht klar, dass du, wenn du dich selbst organisieren darfst oder auch musst, dass du dann ja sehr viel disziplinierter sein musst und dass man da ja auch viel genauer überlegt, was mache ich wann und wie kommt es bei anderen Menschen an. Und also es ist eine ganz andere Art der Selbstdisziplinierung. Und auch wenn ich mir überlege, ich gehe jetzt auf die Fläche und ich tippe und wenn dann ein Anruf kommt, dann muss ich halt jetzt in den Funktionsraum, damit ich die anderen nicht störe. Ich meine, deshalb machen wir auch alle Telefonkonferenzen mit der Termin und so weiter, weil du eben in diesem neuen Kontext anders arbeiten musst. Und das sind alles Regeln. Das heißt, es gibt diese Regel, dass du bestimmte Arten von Arbeiten an bestimmten Orten erledigst und an anderen Orten nicht. Und genauso eben auch miteinander umgeht. Also deshalb gibt es ja auch natürlich im New Work-Kontext auch so viele Floskeln und Phrasen. Und ich meine, ich habe ja kürzlich auf Twitter auch das eine gepostet, weil ich das so süß fand, sehr geehrte Frau Brandes-Wisbeck. Und dann am Ende stand da liebe Grüße, ne? Wo ich denke, es ist irgendwie so lustig, ne? Also wir kommen hier mit unseren verschiedenen Kulturen und Welten so durcheinander. Und es ist irgendwie auch nice zu sehen, dass es auch nicht jeder so gut hinkriegt. Und das macht ja uns auch alle wieder menschlich, ne? Also ich fand das total süß.
Ich finde das so, ich habe mein Lieblingsbeispiel für, ich sag mal, neue oder andere Arbeitsorganisationen ist, da habe ich mit jemandem gesprochen von einem amerikanischen, von Pinterest und wir wollten einen Termin ausmachen und dann sagte mir diese jüngere Frau, ja, bezüglich deines Erwartungshorizontes kann ich dir jetzt schon sagen. Und was sie sagte im Grunde genommen nichts anderes, ich kann dir erst einen Termin in 3 Wochen geben. Genau. Aber es war halt so eine feste Regel deines Erwartungshorizonts.
Auch süß.
Das fand ich großartig.
Ja, und, gerade Leute, die viel in amerikanischen oder englischen Kontexten arbeiten, die haben ja dann noch mehr diese 1-zu-1-Übersetzung der Formulierung. Ne? Da ist das dann auch mal noch besonders nett, weil die natürlich auch ganz anders verzielt werden. Ne? Und das ist eben auch so ein Teil von New Work, der mir gut gefällt. Unternehmen, die das ernst meinen mit dem sinnhaften Arbeiten und mit dem Purpose, die achten schon auch darauf, dass ihre Mitarbeiter möglichst in Anführungsstrichen also wohlmeinende Menschen sind. Und da wird auch verzielt, dass sie, wie sie mit anderen Menschen umgehen, dass sie was für einen guten Speck machen, dass sie Menschen fördern oder Menschen helfen, die benachteiligt sind und auch außerhalb der Arbeitswelt. Und das wird eben im Reporting mit abgefragt und angegeben. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, typisch, die Amerikaner verzielen alles und alles ist ein Bonuswert. Aber mir ist es ehrlich gesagt lieber, dass Leute Menschen verzielen, die sich für Diversity einsetzen, als dass sie mit Ellenbogen mal wieder dabei sind, auf Kosten des Kollegen sich einen guten Ruf zu verschaffen. Also das ist jetzt, das ist die Kultur, die mir besser gefallen würde.
Hättest du ein Beispiel für ein, ja, wo quasi New Work schon gelebt wird, wo es eine Führung gibt, die digital ist, so im besten Sinne, wie du dir das vorstellst, ein deutsches Unternehmen oder ein bekannteres Unternehmen? Weil ich habe gelesen, dass du zum Beispiel Apple, also den Führungsstil von Elon Musk und Apple, Steve Jobs, gar nicht.
Nein, ist auch so.
Modern und
das ist auch digital. Das ist auch das Problem. Also Digital Leadership bedeutet ja wirklich, dass man menschengewandt führt und mit Sinn und dass man eben Innovation vorantreibt und Veränderungen immer mit Blick auf den Menschen und den Menschen maximal motiviert, eben mitzugehen. Und das, da gibt es immer wieder Einheiten in Unternehmen. Aber ich bin nicht der Meinung, ich glaube nicht, dass es ein Unternehmen gibt, wo es überall so ist. Es gibt Unternehmensbereiche, Abteilungen, bestimmte Branchen, wo man das so sagen kann. Aber ich nenne inzwischen schon gar keine Beispiele mehr, weil immer die Beispiele, die man so kennt, wenn man da näher hinguckt, stellt man fest, oh Gott, die führen ja doch nicht so New Work-mäßig. Oder diese Führungskraft ist ja doch ganz schön bossy, das sagt aber keiner. Oder hier wird ja doch wieder irgendwie Credit von jemand anders geclaimed, der damit gar nicht so viel zu tun hat. Und also es gibt Unternehmen, die sich darum bemühen, die das immer wieder versuchen, so mit diesem Tool zu arbeiten. Und alle, die Working Out Loud machen zum Beispiel, sind die Innovatoren in unterschiedlichen Unternehmen. Und also Bosch ist ziemlich weit vorne, sicherlich in vielen Punkten, dann vielleicht Microsoft, Bayer an manchen Stellen. Ich glaube sowieso, die ganzen Branchen, wo der Konkurrenzdruck auch groß ist, die versuchen sich dann eben über die Kultur von der Masse abzusetzen. Aber es fällt mir unfassbar schwer, jetzt ein Unternehmen zu nennen. Und auch Startups sind keine New Work Companies. Und Valley-Kandidaten auch schon mal gar nicht. Weil da geht es wirklich um Output, Messen, Managen. Und dieses Menschenorientierte spielt da gar nicht so die große Rolle. Es sei denn, das sind so amerikanische Unternehmen, die danach, wo eben auch in Amerika sind die Studien ja viel bekannter als in Deutschland, dass Mixed Leadership eine große Rolle spielt, dass also Männer, Frauen und verschiedene Kulturen zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn man in so einer Monokultur ist. Und weil es diese Studien da gibt, werden entsprechend auch die Teams verzielt. Und da muss zum Beispiel so ein Unternehmen 30% diverse einstellen. Und
das, was wir hier in Deutschland noch lange,
hier noch sehr lange
haben, jetzt gerade.
Genau. Ja, genau. Albright hat ja gerade jetzt wieder den Report.
Genau, 91% Männer in den Vorstandsetagen und...
Ja, es gibt aber schon einen kleinen Fortschritt. Also früher gab es ja mehr Thomasse und Michaels als Frauen in DAX-Vorständen und heute muss man noch den Stefan dazu zählen. Dann, ne, also immerhin, also es ändert sich schon was, aber es ist mühsam und ich finde es auch super, dass...
Wirklich kleine Schritte.
Ja, und ich finde es auch gut, dass Albright das so visuell darstellt, weil seitdem diese Thomas- und Michael-Vergleiche da sind, geht das ja auch tatsächlich dahin, wo es hin muss, nämlich in die Vorstandsebene. Mhm. Die kennen jetzt die Stiftung jetzt auch und die Forschung ist schon ganz schön.
Das ist total spannend, was du erzählst. Also tatsächlich war mir nicht klar, dass Digital Leadership bedeutet, mehr Menschlichkeit in Führung zuzulassen. Das finde ich... Ja, es ist für mich gerade so ein kleiner Aha-Moment, da werde ich viel drüber nachdenken, weil ich habe nämlich auch gedacht, Digital Leadership, das hört man ja auf so manchen Marketingkonferenzen, wo gesagt wird, wir müssen die digitale Dominanz erreichen, wo ich wirklich schlichtweg...
Deshalb ist dieser Begriff so missverständlich, weil genau das sind diese zwei, wenn du so willst, Lager. Die einen sagen die Digitalisierung und wir führen das Digitale an oder wir sind der digitale Player in einer nicht digitalen Branche. Das ist, ne, also so im Sinne von wir führen im Digitalisierungsprozess. Aber ursprünglich, so wie der Begriff eigentlich gedacht ist und wie ich den verstehe und viele Leadership-Menschen, wir sind wirklich der Meinung, dass je technischer und technologischer die Umwelt wird, also Thema IoT und Hyper-Vernetzung und Plattformen, desto wichtiger ist es, dass die Menschen, die dann die Scharniere und die Motivatoren sind, eben besonders vorbildhafte Role Models in der Führung sind. Und ich kann das auch praktisch belegen, also gerade in so Unternehmen, wo sehr, sehr viel virtuell gearbeitet wird, zum Beispiel in der Autozuliefererindustrie, wo die Projektleiter dann also so praktisch rund um die Uhr, ne, weil morgens reden sie mit asiatischen Ländern und dann am Abend reden sie mit Amerika und dazwischen dann noch mit irgendwelchen europäischen Standorten. Die kriegen ihre ganzen Telcos und Videocalls und so weiter nur gewuppt, weil sie komplett menschliche Rituale einführen. Am Anfang wird erstmal demjenigen, der Geburtstag hat, zum Geburtstag gratuliert, dann wird zu der Geburt des Kindes gratuliert, dann gibt es 2, 3 Smalltalk-Beiträge und dann geht es erst ins Team, weil anders kriegen die ihre Ergebnisse gar nicht. Das heißt also, dieses Menschliche, den Menschen, also die soziale Kompetenz, ist wahnsinnig wichtig. Und das wird ja nie laut gesagt, aber die Menschen, die Projektleiter sind bei Airbus oder bei Conti oder so, das sind genau die, die das können.
Jetzt hast du in deinem, jetzt musst du mir weiterhelfen, dass das Leader, Digital Leadership Canvas ist aus deinem zweiten Buch.
Das ist aus dem ersten Buch?
Aus dem ersten Buch, genau. Ich muss ja dazu sagen, du bist für mich die Königin des Kanban-Modells. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber du hast auf der Social Media Week 2014, glaube ich, auch ein Kanban, ein Canvas-Modell vorgestellt. Und da habe ich quasi das erste Mal danach gearbeitet. Das fand ich großartig. Echt? Und deshalb, ich habe die Präsentation immer noch irgendwo auf dem Computer.
Das hat mir tatsächlich
in meiner Selbstständigkeit geholfen zu modellieren.
Ja, das war ja das Business Model Canvas, was ja so die Mutter aller Canvases ist und was ich auch ganz großartig finde. Und ich bin auch immer, wenn Leute neue Geschäfte oder Geschäftsmodelle testen, bin ich immer noch der Meinung, dass die Business Model Canvas ganz toll ist. Sicherlich auch dicht gefolgt von dem Product Field, was hier zumindest im Hamburger Umfeld eine große Rolle spielt, weil der Erfinder auch ein Hamburger ist. Genau, und danach habe ich ja auch diese Digital Leadership Canvas designt. Und zwar ist die auch aus einer Verlegenheit entstanden, ehrlich gesagt, weil ich viele, viele Jahre an der FOM in Hamburg Leadership gelehrt habe. Und das sind berufsbegleitende Studierende, die immer keine Zeit und keine Lust haben, so Vorlesungen zu ertragen oder irgendwie Sachen zu lesen. Und die hatten immer keinen Bock auf das Thema Leadership. Und dann habe ich gedacht, so jetzt baue ich mit denen mal zusammen eine Canvas.
Wieso haben Studenten da keine Lust drauf auf das Thema? Ist das unsexy oder damit kann man kein Geld verdienen? Warum ist das unattraktiv?
Nee, die mögen Leadership schon, aber die wollen nicht die 17 Modelle lernen oder die 20, die man normalerweise in so einer Vorlesung vorstellen muss. Ne? Also wenn du Wissenschaft als Leadership machst, dann musst du erstmal anfangen, die Geschichte des Leadership darzustellen. Und da fast jeder Mensch, der irgendwas auf sich hält, ein eigenes Leadership-Modell entwickelt hat, gibt es da so viele, dass du gar nicht weißt, welche du vorstellen sollst. So, und dann habe ich dann immer Leadership in der Nutshell gemacht. Dann habe ich immer so 10 Leadership-Modelle in der ersten Vorlesung vorgestellt und habe gesagt, so Leute, und das ist jetzt daran merkte, so viele verschiedene Methoden gibt es und am Anfang spielte eben das Heldenhafte eine große Rolle und dann ging es eben darum, dass man sich damit Fähigkeiten auseinandergesetzt hat, also die in einem Menschen drin liegen. Dann haben wir uns mit Fähigkeiten beschäftigt, die dann man sich menschlich aneignen kann. Dann hat man sich mit Zusammenwirken von Menschen auseinandergesetzt und so hat sich im Laufe der Jahrtausende das Leadership-Modell erstmal evolutionär entwickelt und dann je nach Trend und Phase und auch politischer Situation natürlich dann auch nochmal und mit durch solche Einflüssen verändert. So, und wenn das dann klar war, ich gesagt, so, und jetzt fangt ihr mal an, unabhängig von allen Methoden, die ihr kennt oder nicht kennt, mal eure eigene Führungsvision für euch selber zu entwickeln. Und dafür habe ich dann diese Canvas mit dem ersten Durchgang, also dem ersten Semester, zusammen entwickelt. Und dann haben wir da mehrere Iterationen gemacht, also ich dann noch mit anderen Leuten in anderen Kontexten, ich glaube auch einmal auf der Social Media Week und ich meine auch einmal auf der Republika, ich weiß das gar nicht mehr. Jedenfalls ist diese Canvas jetzt so die 6. Version und das ist auch.
Also ich würde die auch in den Shownotes verlinken, ne? Beziehungsweise im Blogbeitrag, aber man kann die auch auf deiner Seite runterladen.
Man kann sie auf Englisch als PDF. Man kann sie auf Englisch noch Deutsch runterladen.
Ja, großartig.
Genau. Und sie ist eben so aufgebaut, also bei Canvases habe ich gelernt, also ich kann es gar nicht nachprüfen, aber mir wurde mal berichtet, dass so eine Canvas so aufgebaut ist, dass es auf der linken Seite das ist, was nah an einem dran ist und rechts das, wo man hin möchte. Deshalb habe ich eben auf der rechten Seite das allerrechteste Feld die Vision, also meine oder auch unsere Teamvision von Führung im digitalen Zeitalter, wie wir uns vorstellen, wie das sein soll. Und dann auf der linken Seite da, wo wir jetzt schon stehen. Also welche Management- und Leadership-Skills habe ich jetzt schon an mir? Was kann ich jetzt schon ganz gut? Und auch wenn ich keine Führungskraft bin, habe ich ja dennoch Leadership- und Management-Skills. Und dann komme ich immer mit Müttern, die Kinder erziehen und mit Pensionären, die den Kirchenchor leiten und mit Menschen, die irgendwie dabei sind, Geburtstage zu organisieren. Das sind ja alles Leadership-Kompetenzen. Und wenn wir dann da erstmal sind, dann fällt auch jedem immer irgendwas ein, was er eigentlich schon ganz gut kann. Und dann ziehen wir praktisch aus dieser Menge und Masse von Dingen, die man gut kann, die Leadership-Qualitäten heraus, die im digitalen Zeitalter besonders wichtig sind, also die sogenannten Superkräfte. Und das ist eben das, was man jetzt in diesem digitalen Kontext besonders viel braucht. Also entweder sehr gut mit Tools und digitalisieren, Analytics, das, oder aber besonders gut im Vorbild sein, im vertrauenswürdigen Führen, im Einfühlen von Teams, im Empowern, im Orchestrieren, also was da alles so eine Rolle spielt. Und dann war es mir wichtig, dass wir auch diese Vernetzung mit drin haben. Das Buch heißt ja auch Netzwerk schlägt Hierarchie. Und ich glaube ja, dass wir im digitalen Zeitalter, wo wir nicht wissen, wie die Zukunft wird, nur weiterkommen, wenn wir vernetzt mit anderen Menschen sind, die unterschiedlich denken.
Auf jeden Fall.
Und wir dann die Quintessenz aus all diesen Auseinandersetzungen, sei es online oder offline, für uns dann einfach so eine Orientierung finden, wie wir glauben, wie wir am besten zurechtkommen. Und deshalb ist also ohne Vernetzung eine Person aus meiner Sicht heute gar nicht in der Lage, irgendetwas Effektives und Wirkungsvolles zu tun.
Das heißt, die Canvas hilft mir dabei, sozusagen meinen eigenen Führungsstil, meinen eigenen Digital Leadership Führungsstil
zu entwickeln.
Zu erkennen, zu entwickeln.
Genau, also erstmal zu erkennen, was ist schon da, was kann ich. Also ich gehe ganz bewusst nicht in Schwächen, das ist total stärkenbasiert. Auch wie andere mal Leadership Style entdeckt, das ist für mich so dieser kleine Retro-Part, ist ja für Führungskräfte auch besonders wichtig, weil welche Führungskraft weiß schon, wie andere sie sehen, also auch bei aktuellen Umfragen oder Mitarbeiterbefragungen lügen ja immer alle, wenn es um die Führungskraft geht, weil sich jeder Angst hat, dass er dann doch entdeckt wird und Ärger bekommt. So, und deshalb ist es eben auch so wichtig, wie andere meinen Stil sehen, und im New Work ist da Feedback ganz wichtig, und dass man das auch aushält, dieses Feedback zu bekommen und so zu geben, dass es eben gesichtsweise ist und dass ich die Person nicht vor Dritten blamiere oder erniedrige. Das ist auch der Teil von New Work, der mir gut gefällt, dass man einfach lernt, sehr positiv und wertschätzend mit Menschen zu sprechen, auch wenn sie, und ich rede nicht von Sandwich, ne? Also positiv, negativ, positiv ist für mich komplett falsch, sondern dass ich wirklich wertschätzend das sage, wo ich mir Gedanken mache, ob das vielleicht gut ist. So, der untere Teil ist dann so mehr so das Management-Thema, was dann wieder alle kennen, unsere Herausforderungen, was müssen wir noch, was steht uns im Weg, wo ist der Widerstand, was haben wir noch nicht so gut im Griff, was könnten da potenziell Lösungen für sein. Und in der Mitte ist dann das Entwicklungsbarometer. Das ist ja auch so ein klassischer New Work-Faktor, also wie man dann messen kann, dass man weiterkommt in seiner Heldenreise, in seiner Lernreise. Und da können wir dann ja alle möglichen Meilensteine und Bausteine einbauen. Und ich benutze die Canvas auch öfter so in Coaching-Kontexten. Und bei einem Coachee haben wir dann sogar mit Einhornstickern gearbeitet. Und wurden Einhornsticker verteilt. Also es ist auch so, dass ich es auch gerne manchmal lustig habe, weil das sind ja alles so tiefe und schwierige Themen und manchmal auch so frustrierend. Und wenn man sich da nicht irgendwas einfallen lässt, um die Leute immer wieder zu motivieren, ist es auch wahnsinnig schwer, Leute dazu zu bringen, mit sich selbst zu reflektieren. Weil sie dann entweder gleich depressiv sind, sagen, ich kriege das eh nicht hin, oder aber so super hyper motiviert, ach, ich kann das alles, ich brauche das nicht. Ne? Und so, wir finden immer nicht so viele Menschen, die da so in der Mitte sind.
Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt schon ganz viel geredet, die Zeit rast. Sollen wir noch, ich bin ganz überrascht, ich finde das ganz cool, dass wir halt, dass ich auch mal sozusagen haptische Tools vorstellen kann, die man sich ausdrucken kann. Ich habe mir dein Canvas auch direkt ausgedruckt, weil ich mag das dann doch nicht so gerne am Bildschirm.
Und die werden übrigens so mit solchen Post-its ausgefüllt, weil wenn du was ändern möchtest, dann du kannst dann immer alles, was du anmerken möchtest, auf das Post-it schreiben, dann heftest du das da rein. Und wenn du was ändern möchtest, dann kannst du eben dieses Post-it in ein anderes Feld verschieben oder auch in der Priorisierung nach unten schieben oder wie auch immer. Und das ist eigentlich auch nett an diesen Canvases, weil dann machen wir immer Fotos zwischendurch und dann kannst du anhand der Bilder im Laufe der Zeit dann eben auch den Fortschritt erkennen und die Entwicklungskurve.
Genau, also Post-its finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Tool. Ich liebe Post-its.
Aber das sind diese kleinen für die Canvas, ne? Also
das sind diese ganz kleinen. Die sind quasi 1 Zentimeter hoch und 5 Zentimeter breit. Also genau. ganz kleine, schmale. Ja. Ja. Auf ein Wort noch, Golden Circle, den würde ich total gerne auch natürlich in den Shownotes verlinken. Da hattest du im Vorfeld gesagt, den bringst du quasi mit als Tool. Warum ist das für dich ein Tool?
Also ich finde ihn deshalb, also ich sage jetzt mal so doof Tool, für mich ist, man kann es ja auch Weltanschauung nennen. Für mich ist es aber wenn ich diese Canvas in meinen Workshops nutze oder auch in meinen Beratungen, Transformationsbegleitungen, dann versuche ich immer für dieses Feld Vision, wo wollen wir hin, mittels des Golden Circles zu entwickeln. Weil ich dann immer sage, Leute, es geht hier um das Warum. Warum machen wir etwas und nicht so sehr um dieses Was machen wir? Und dieses erst das Warum zu fragen und dann das Was ist ja für Menschen, speziell auch meiner Generation, ein absolutes Umdenken, weil wir haben immer gelernt als Führungskräfte, was machen wir als nächstes? Was für ein Produkt, was für eine Aktion, was für ein Projekt? Es geht immer um das Was. Und dass ich jetzt mal als erstes frage, warum soll was Neues entstehen? Wer braucht das? Was macht es mit uns? Also das ist für viele Leute ganz, ganz neu. Und wenn sie das dann aber gemacht haben, sind sie natürlich meistens, man fühlt sich dann ja gut, wenn man das warum bearbeitet, gerade wenn es darum geht, warum man sich motivieren lässt. Und dann kann ich von dem Warum immer auch über das Wie zu den Werten kommen und zur Haltung und dann komme ich erst zur Arbeit. Das heißt, bei meiner ganzen Transformationsberatung ist dieser Golden Circle eigentlich die Erklärung für diesen Ansatz, warum ich glaube, dass New Work und Digital Leadership eben doch eine andere Kultur oder ein anderes Betriebssystem sind als das, was wir in der klassischen Management machen.
Also ich in meiner Social Media Beratung habe ich den Golden Circle quasi auch immer als Standard-Video, den ich erstmal zeige. Weil selbst wenn es darum geht, weiß ich, für 150 Zeichen die Biografie meines Instagram-Accounts zu beschriften oder zu beschreiben, brauche ich das Warum. Ist auch so. Du brauchst einfach dieses Warum, du brauchst die Werte. Genau. Und das verstehen viele Leute nicht. Die sagen, ich will doch was verkaufen oder warum muss ich jetzt über meine Werte, über mein Warum nachdenken?
Ich habe das jetzt sogar beim Personal Branding gemacht. Ich habe jetzt einen Personal Branding Workshop gemacht. Alle dachten, wir reden jetzt über LinkedIn und Twitter und wie man da seine Keywords sucht. Und ich habe gesagt, Leute, wir machen das jetzt mal New Work-mäßig. Wir fragen uns erstmal, warum möchtest du überhaupt hier sein, wofür stehst du und warum bist du in der Welt? Und das habe ich so mit Journaling-Methoden gemacht. Das war sehr, sehr spannend. Und also ich mag es, so Tools zu verbinden.
Ja, also... Also ich finde auch, also ich weiß ja, also in meiner Blase sind halt viele Digital Nomads, also digitale Nomaden oder virtuelle Assistenten, die halt ortsunabhängig arbeiten und die sagen, die haben dann wahrscheinlich auch mal den Golden Circle irgendwie sich angehört oder reingelesen und die erklären mir jetzt immer, warum sie denn, also warum, was ihr Warum ist und erzählen dann immer, warum sie so arbeiten, wie sie arbeiten oder so leben. Aber dann verstehen die Menschen halt nicht, mich interessiert ja nicht, ob jemand ortsunabhängig, ob er das geil findet, ortsunabhängig zu arbeiten oder viel reisen zu können, sondern das ist ja so ein Antreiber, den man für sich hat, aber nicht der quasi ins Außen gehört. Also das verstehen viele noch nicht. Deshalb ist für mich dieser Golden Circle auch die meist, wie bezeichne ich das? Für mich ist der Golden Circle der am meisten fehlinterpretierte Autor unserer heutigen Welt, der digitalen Welt.
Ich hab das auch einmal erlebt im Workshop, dass der Workshopleiter sagte, ja, also man soll mit dem Warum machen, aber wir fangen jetzt mal mit dem Was an, weil das ist das, was die meisten von euch schon kennen. Wo ich dann gedacht habe, das war jetzt ein richtig cooler Satz, weil genau darum geht es ja, dass wir da das Mindset ändern. Aber da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, wie schwer es, also selbst für New Work People, die da in dieser Blase unterwegs sind, sich mit diesem wirklich Neuen in die alte Welt zu begeben und dass sie dann doch auf einmal wieder Brücken bauen vielleicht, die den Purpose dann aber am Ende des Tages dann wieder verwässern. Das passiert wahrscheinlich
auch. Ja, was mich total antriggert, ist halt einfach diese, ich sag mal, der biologische Hintergrund, dieses Golden Circle, dass wir einfach, wenn man sich den Gehirnaufbau anguckt, das ist auch ein Golden Circle, wenn man es ganz stark abstrahiert. Und darauf beruht unser Menschlichsein und unser menschliches Verhalten und unser Miteinander.
Ja, und es kommt auch durch die Evolution, weil die Evolution, die sortiert im Laufe der Zeit alles aus, was uns nichts mehr bringt. Und deshalb mache ich ja vielleicht als letztes noch auch so gerne positive Fehlerkultur oder Lernkultur, weil unser Gehirn ist ja gar nicht darauf angelegt, Fehler zu vermeiden, sondern unser Gehirn ist darauf angelegt, immer von Varianten zu lernen, also sich zu optimieren. Und wenn Varianten sich durchsetzen, dann ist das auf einmal der Standard und nicht mehr das, was wir vorher gelernt haben. Und deshalb für mich ist genau das, was du erzählt hast, also dieses Warum machen wir etwas, auch der Trigger. Und so kann man auch Leuten immer ganz gut erläutern, dass Veränderung für sie auch schön ist. Und das vielleicht auch als letztes, wenn die Leute ihr Warum gefunden haben, auch warum sie jetzt New Work oder Digital Leadership oder sowas einführen wollen, dann sind sie natürlich ganz, ganz anders motiviert und sie können auch Kritiker ganz anders mit einbinden.
Großartiges Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für diesen spannenden Einblick in Digital Leadership und ich danke dir für deine Zeit, Christiane.
Danke für die Einladung, Sonja, war sehr schön. Danke fürs Zuhören an alle.
Sehr gerne.